Mit Gabi Fröhlich herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Vom 22. bis 27. Januar war in Panama die Jugend der Welt eingeladen zur Begegnung mit Papst Franziskus. Mehr als 100.000 Teilnehmer aus fast 160 Ländern strömten in dem kleinen Staat in Mittelamerika zusammen. Höhepunkte gab es viele, die Vigilfeier am Vorabend der großen Abschlussmesse zum Beispiel. Aber jeder Teilnehmer wird seine persönlichen kleinen Höhepunkte gehabt haben. Vielleicht ein Gespräch, eine Beichte, eine Begegnung. Was bleibt vom Großereignis Weltjugendtag? Das wird jedes Mal kritisch gefragt, wenn die Teilnehmer von dem Event nach Hause zurückkehren. 4 Monate später fragen wir das Pfarrer Christoph Heinzen aus Ruppichteroth, der mit in Panama war. Herzlich willkommen, Pfarrer Heinzen.
Ich grüße Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb.
Pfarrer Heinzen, haben Sie denn viele Jugendliche aus Ihrer Pfarrei motiviert bekommen, mit nach Panama zu reisen?
Ja, es war ein bisschen schwierig, weil der Januar natürlich eine komische Zeit ist, weil es da keine Ferien sind. Also ich musste erst einmal mit einiger Mühe die ganzen schulpflichtigen Jugendlichen dann vom Unterricht befreien, habe viele Briefe da geschrieben. Es hat aber ganz gut geklappt, sodass ich doch 10 aus der eigenen Pfarrei, aus dem eigenen Pfarrverband mit dabei haben konnte. Aus unserem Erzbistum waren es ja immerhin 160 aus dem Erzbistum Köln. Insofern war das schon eine verhältnismäßig große Gruppe, die sich für dieses Abenteuer gefunden hat.
Ja, für Europa war die Zeit nicht so günstig. In Lateinamerika sind in der Zeit Sommerferien.
Genau.
Gab es denn für Sie einen persönlichen Höhepunkt?
Also eine sehr gute Frage. Ich denke, Sie haben das am Anfang schon in der Einleitung schön beschrieben. Es gibt so ganz persönliche Höhepunkte. Das ist tatsächlich dann so etwas wie ein geistliches Gespräch, das man mit einem konkreten jungen Menschen führen kann und wo man merkt, dass da der Heilige Geist in besonderer Weise wirkt und auch einiges aufbricht. So insgesamt, auch das ist schon erwähnt worden, aber das ist wirklich so, ist die Vigilfeier natürlich am Samstagabend auf dem Feld mit dem Heiligen Vater so liturgisch gesehen und der öffentliche Höhepunkt der ganzen Veranstaltung. Und das werde ich gleich in meinen Ausführungen noch ein bisschen näher beschreiben, warum das so ist. Für mich persönlich auch der berührendste Augenblick, was so Liturgie und Gottesdienst in diesen Wochen des Weltjugendtags angeht.
Jetzt sind wir mal gespannt, wenn Sie mal ein paar Monate später auch ein persönliches Fazit ziehen. Es ist ja immer wieder so, Pfarrer Heinzen, dass gesagt wird, ja, das sind so Events, da kommen die ganz begeistert nach Hause zurück und dann hinterher flaut das wieder ab und dann hängt alles wieder durch. Haben Sie das auch so erlebt oder ist das bei Ihnen anders?
Ich glaube, dass man da schon was dran machen kann. Also ich denke, es liegt auch ein bisschen in der Hand der Teilnehmer, aber auch derjenigen, die da Verantwortung für die Seelsorge tragen, dass man dieses Feuer, was da entfacht worden ist und was ja nun de facto entfacht wird, dass man das am Brennen erhält und dass man da ganz konkret auch was für tut. Wenn man es laufen lässt, glaube ich, ist es wie bei vielen Dingen, die sehr begeistern, das ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft dann ähnlich, wo das auch dann ganz schnell wieder abflaut und in die normale Alltäglichkeit übergeht. Ich glaube, wenn man was tut, und das tun wir vor Ort, hier werde ich auch gleich noch was zu sagen, dann kann man schon etwas am Brennen halten und auch über lange Zeit hinweg andere mitziehen, die vielleicht nicht dabei waren, die sich aber anstecken lassen von dem, was erzählt wird und von dem, vor allem, was gelebt wird, aufgrund dessen, was man dort in diesen 2 Wochen erfahren hat.
Also 4 Monate nach dem Weltjugendtag in Panama hören wir jetzt Pfarrer Christoph Heinzen aus Ruppichteroth mit seinen Erfahrungen aus der Perspektive eines Priesters.
Ja, für mich war die Vorbereitung auf die heutige Sendung tatsächlich noch mal etwas ganz Besonderes, weil man ja gerade auch als Pfarrer wieder zurückkehrt vom Weltjugendtag und dann ganz schnell wieder in seinen Alltäglichkeiten drin ist, in seinem Arbeitspensum, und ich jetzt dadurch noch mal ein bisschen Zeit hatte, auch für mich selber noch einmal in die Reflexion zu gehen über das, was gewesen ist. Und natürlich, wenn man aus Panama zurückkehrt, die ganze Gemeinde hat gewusst, dass man mit den Jugendlichen dort ist, und man wird natürlich immer wieder gefragt, na, Herr Pastor, wie war es denn so? Und jedes Mal spürte ich angesichts dieser Frage eine gewisse Hilflosigkeit, darauf eine angemessene Antwort geben zu können. Ich habe dann oft gesagt, wie viele Stunden haben Sie denn Zeit? Das lässt sich eigentlich gar nicht in die kommenden 45, 50 Minuten, die uns jetzt bleiben, wirklich ausreichend zusammenfassen. Dennoch versuche ich heute in dieser Sendung ein wenig von dem zu berichten, was ich dort in diesen 2 Wochen erfahren habe. Es wird kein objektiver Reisebericht über ein Großereignis mit Daten und Fakten, sondern ein sehr persönlich gehaltenes Zeugnis über das, was ich als Mensch und besonders natürlich auch als Priester in diesen beiden Wochen erleben durfte. Über die Begegnungen und die Situationen, die dauerhaft im Gedächtnis und vor allem auch in Herzen verankert bleiben werden. Momente mit Ewigkeitscharakter, möchte man vielleicht sogar sagen. Manche eigentlich recht alltäglich und dennoch etwas ganz Besonderes. Und von diesen Situationen, Momenten, Begegnungen gibt es sehr viele, gab es sehr viele, die in Erinnerung bleiben und die in gewisser Weise auch einen ganz persönlich prägen und einen auch weiterhin begleiten. Wenn Sie die Sendung heute am 21. Mai live hören und jetzt aus Ihrem Fenster schauen, werden Sie dort mit großer Wahrscheinlichkeit heute einen düsteren Himmel und so manche Regentropfen erkennen können. Hier sind es so 11, 12 Grad gerade Mitte Mai. Umso mehr lade ich Sie jetzt ein, mit mir nach Panama zu kommen, wenn auch nur in Gedanken, in tropische Gefilde, schwüle Temperaturen, nachts nicht unter 26 Grad, tagsüber immer über 30 Grad. In den Bäumen, vor den Häusern unzählige Vögel, die Tag und Nacht nicht aufhören, Gott zu loben. So würde es zumindest der heilige Franziskus deuten, vielleicht gar nicht.
So, jetzt habe ich den Eindruck, dass die Leitung weg ist zu Pfarrer Heinzen. Vielleicht spielen wir ein wenig Musik und gucken, ob wir den Referenten wieder an die Leitung bekommen. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Wir hatten unseren Referenten, Pfarrer Christoph Heinzen aus Ruppichteroth, kurzzeitig verloren. Die Leitung war einfach weg, jetzt ist sie wieder da. Pfarrer Heinzen erzählt uns von seinen Erfahrungen als Priester beim Weltjugendtag in Panama. Wir haben gerade gehört, wie schön das Klima dort ist, wie die Vögel dort singen und sind jetzt gespannt, wie es weitergeht.
Ja, es kann ja schon mal passieren auf dem weiten Weg über den Ozean, dass die Leitung verloren geht. Das passt ja ganz gut zum Thema. Wir sind nochmal am Pazifik und hoffen, dass es jetzt mit der Leitung klappt. Die nächsten Flughäfen in Panama City und Costa Rica liegen hunderte Kilometer entfernt. Das heißt, da wo wir gewesen sind, da verirrt sich nur ganz selten ein Europäer mal hin, mal abgesehen von dem Auswanderer aus Köln, der im Nachbarhaus unserer Gastfamilie wohnte. Koreaner, Deutsche, Panamesen verbrachten dort in Puerto Amoes unvergessliche 5 Tage. Die Pfarrei St. Antonius von Padua, geleitet von Vincentina Patris, hatte alles an christlicher Gastfreundschaft aufgeboten, was man sich vorstellen konnte. Ein priesterlicher Mitbruder und ich waren bei einem älteren Ehepaar untergebracht, Domitila und Hector. Er hatte früher auf der örtlichen Bananenplantage gearbeitet. Beide waren in der Kirchengemeinde feste ehrenamtliche Größen. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Pilgern hatten wir Priester die große Freude, mit einem eigenen Bett gesegnet zu sein, sodass die Nachtruhe zumindest in dieser ersten Woche gesichert war. Von der Selbstverständlichkeit, in den Nachtstunden auf fließendes Wasser zurückgreifen zu können, mussten wir uns dennoch für ein paar Tage verabschieden und damit der Lebensrealität von Menschen auf einem anderen Kontinent ganz praktisch ins Auge blicken. Dafür waren die im Wohnbereich verteilten Bilder der Gottesmutter Maria und das an meiner Zimmertür befestigte Bild des barmherzigen Heilands umso selbstverständlicher. Man fühlte sich direkt in einer geistlich guten Umgebung. Unsere Gastmutter erzählte uns dann auch relativ schnell, dass die Herzoperation ihrer Enkelin in Bogotá in Kolumbien gut verlaufen sei, nicht zuletzt durch die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Und auch ein anderes Problem konnten wir während unseres kurzen Aufenthaltes im Hause von Domitilla und Hector lösen. Hausvater Hector hatte noch nie seinen Namenstag gefeiert, weil er dachte, sein Name stamme ausschließlich aus der griechischen Mythologie und habe keinen Bezug zum Christentum. Ein kurzer Blick ins Internet offenbarte jedoch einen heiligen Hector aus Portugal, sodass der über 80-jährige Hector in Puerto Amoeles ab sofort am 4. Februar seinen Namenstag feiern kann. Trotz der fehlenden Spanischkenntnisse der Gäste und der gleichzeitig fehlenden Englischkenntnisse der Gastgeber kam so manches abendliches Gespräch zustande. Natürlich nicht nur über das Wetter und die europäische Kultur, sondern auch über den Glauben und über die Kirche, ganz selbstverständlich. Und uns beiden Priestern aus Deutschland wurde sehr deutlich gesagt, dass Hector und Domitilla ab sofort unsere panamesischen Eltern sind und es auch bleiben. Bis heute gibt es über WhatsApp Kontakt zu den beiden, den modernen Medien sei Dank. Was in diesem Bericht natürlich nicht fehlen darf, ist die Erfahrung der Selbstverständlichkeit des katholischen Glaubens im Leben der Menschen dort, auch der jungen Generation. Das Programm, das die Pfarrei für ihre Gäste aus Europa und Asien vorbereitet hatte, bestand nicht nur aus fröhlicher Begegnung mit Gesang und Tanz und Miteinander und auch Müllsammeln am Strand, nein, sondern ebenso aus täglicher heiliger Messe und Rosenkranzgebet inklusive angefügter lauretanischer Litanei und zwar in voller Länge. Eine gute Erfahrung, Rosenkranz mit deutschen und koreanischen Jugendlichen ist gar kein Problem. Vielleicht müsste man auch bei uns einfach mal mutig in diese Richtung weiterdenken. Die Marienverehrung ist hier in Puerto Amoeles am Pazifik, tausende Kilometer von Europa entfernt, mehr als nur ein notwendiges traditionelles Anhängsel, was im Mai und im Oktober mit letzter Kraft noch am Leben gehalten wird, durch Andachten oder Prozessionen. Nein, das ist hier fester Bestandteil des Glaubenslebens. Das bezeugen nicht nur die vielen Statuen der Mutter Gottes in der Kirche von Puerto Amoeles, die beim ersten Blick in den Innenraum sofort und sehr deutlich erkennbar sind. Auch das diözesane Programm in der Bischofsstadt David, zu dem am Samstag der ersten Woche alle zusammenkamen, auch schon mehrere 10.000 junge Menschen, beinhaltete eine Statue an einer auf einem Platz aufgestellten Marienfigur mit einem mehrsprachigen Rosenkranzgebet. Die Gottesdienste waren fröhlich und lebendig. Natürlich wurde lateinamerikanisch rhythmisch geklatscht und gesungen. Bei der Missa Typica, also bei der Messe, so wie sie typisch ist für diese Region, zur Gabenprozession auch tanzend die Statue der Gottesmutter durch den Mittelgang nach vorne gebracht und als Gabe dem zelebrierenden Priester übergeben, damit sie bei der Heiligen Messe auch optisch zugegen sein kann. Und dennoch, trotz all dieser Fröhlichkeit, trotz des Klatschens und Singens, war es faszinierend zu bemerken, wie nach dem fröhlich heiteren Sanctus die zahlreich versammelte Gemeinde in die andächtige Stille des Hochgebets eintauchte, wohl wissend, was sich dort am Altar gerade vor den Augen oder gerade auch nicht vor den Augen vollzieht. Alle europäischen Gepflogenheiten von pünktlichem Messbeginn spielen in Puerto Amueles eine untergeordnete Rolle. Die Gläubigen harren derweil geduldig in den Bänken aus. Fungiert der Kirchenraum dort sowieso als Ort der allgemeinen Begegnung. Dort trifft man sich den ganzen Tag über, die Kirche ist den ganzen Tag auf, und hier wird Halt gemacht, ein Pläuschchen gehalten, auch über Gottesdienst und Gebetszeiten hinaus. Das Allerheiligste ist entsprechend in einer abgetrennten Seitenkapelle untergebracht, um einer möglichen Ehrfurchtslosigkeit keinen Raum zu geben. Den Pfarrer der Gemeinde habe ich durchwegs im entspannten Zustand erlebt, trotz des großen Ereignisses und der vielen Gäste, die vor Ort waren, und habe mir, als ich ihn so beobachtet habe, insgeheim vorgenommen, der eigenen Aufgeregtheit über manche Dinge in der eigenen Pfarrei nicht mehr zu viel Raum zu schenken. Vielleicht auch etwas, eine Lektion, die wir auch von den Menschen dort lernen können. Auch der Bischof des Bistums David, zu dem Puerto Amueles gehört, reagierte eher tiefenentspannt, als bei der großen heiligen Messe im Stadion von David mit mehreren 10.000 Pilgern und hunderten Priestern nach dem Gloria plötzlich auffiel, dass das Messbuch fehlte. Es wurde innerhalb weniger Minuten herbeigebracht, entstand eine kurze Pause und dann die Liturgie einfach fortgesetzt. Dass diese Messe dann auch anderthalb Stunden später begann als ursprünglich geplant, sei nur am Rande erwähnt. Und die Frage stellt sich, was ist uns eigentlich in der Kirche wirklich wichtig und was ist nur scheinbar wichtig? Über den persönlichen Glauben zu sprechen und Zeugnis zu geben, das fällt panamesischen Jugendlichen nicht wirklich schwer. Es gehört zu ihrer Lebenskultur dazu, genau wie Schule, Sportverein und Familienleben. Ich habe einen einheimischen panamesischen Jungen in der Vorbereitung auf ein Seminar, was ich für Schulleiter gegeben habe, gebeten, mir ein paar Fragen über seine Vorstellung und seinen Begriff von Wahrheit zu beantworten. Also, was ist für dich Wahrheit? Wo hat Wahrheit für dich auch Grenzen? Und so ein paar Fragen gestellt. Und ganz selbstverständlich ging er bei seiner Antwort zum Thema Wahrheit irgendwann auf die 10 Gebote ein und auf Gott als Ursprung aller Wahrheit. Auf Gott hatte ich die Fragen hin gar nicht formuliert, aber diesen Bezug musste ich bei ihm auch gar nicht explizit herstellen und einfordern. Er kam ganz automatisch. Ja? Das ist im Blick und in den Gedanken. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass diese Selbstverständlichkeit des Glaubens und der Beziehung zu Gott als Fundament für alles auch bei uns wieder ein bisschen mehr Einzug hält. Dass es auch bei uns für junge Leute nicht komisch ist und peinlich ist, über ihre Beziehung zu Gott zu sprechen. Das ist ein so großer Schatz, der uns geschenkt ist und der uns durch das ganze Leben wirklich intensiv begleitet. Die Erfahrung einer Kirchengemeinde in Lateinamerika war für mich sehr prägend, habe ich doch auch erfahren, dass manche Dinge nicht wirklich wesentlich sind und manche Debatten, die in deutschsprachigen Vereinen oft vorherrschen, dort wirklich niemanden interessiert. Wenn ich meiner Gastmutter Domitilla erzählen würde, dass Frauen in unserem Land unter dem Label der Gottesmutter zum Kirchenstreik aufrufen, würde sie wahrscheinlich kurz mit der Wimper zucken und kopfschüttelnd ihren Rosenkranz zur Hand nehmen. Europäische Kirche, nimm dich nicht so wichtig. Für mich auf jeden Fall eine ganz persönliche Quintessenz meiner Tage in Panama und eine große Beruhigung, dass manche bei uns großgeführte Debatte für einen großen Teil der Weltkirche überhaupt gar keine Bedeutung hat. Nach einer kurzen Pause verabschieden wir uns aus Puerto und fahren Richtung Panama City.
l'orizzonte una grande luce.
Welche Erfahrungen haben die Teilnehmer beim Weltjugendtag in Panama gemacht? Das erzählt uns Pfarrer Christoph Heinzen, der mit einer Gruppe aus seiner Pfarrei mit 10 Jugendlichen und einer größeren Gruppe aus dem Erzbistum Köln in Panama war. Nach dem Vorprogramm geht es nun weiter nach Panama selbst zu dem Höhepunkt, den Begegnungen mit Papst Franziskus. Wir sind gespannt, was Pfarrer Heinzen uns dazu zu erzählen hat.
Ja, 5 Tage sind wir in Puerto Amoeles insgesamt gewesen. Dann mussten wir Abschied nehmen und dieser Abschied war natürlich sehr tränenreich, sehr emotional. Und das habe ich auch bei unseren Gasteltern Domitilio und Hector gemerkt, die wirklich auch ganz traurig waren, dass wir sie wieder verlassen mussten. Und wenn man bedenkt, wie weit entfernt das Ganze auch wirklich von Flughäfen und so ist, ist es wahrscheinlich auch leider nicht so wahrscheinlich nochmal hinkommen zu können. Tränenreicher Abschied und dann ging es in einem eher altertümlichen Bus weiter nach Panama City zum eigentlichen Weltjugendtag. Die Zahl der Jugendlichen vermehrte sich von Tag zu Tag, die freudige Stimmung unter den Teilnehmern ebenso. Am Mittwoch der zweiten Woche besuchte meine Zehnergruppe aus Ruppichteroth zuerst das Taizé-Gebet, das in einer Kirche über mehrere Tage hinweg von den Brüdern aus Taizé angeboten wurde, die aus Frankreich angereist waren, darunter auch der aktuelle Leiter Frei Alois. Eine Stunde lang verharrten nicht wenige junge Leute auf dem Boden der Kirche sitzend in stiller Betrachtung, nur unterbrochen von den berühmten meditativen Gesängen und kurzen geistlichen Gedanken. Die Konzentration auf das Wesentliche war förmlich greifbar und eine Gottesbegegnung möglich. Und nach all dem Trubel, der auf den Straßen herrschte, auch gerade dem Trubel einer Großstadt wie Panama City, eine gelungene und wirklich erbetene Pause beim Herrn. Nach einem kurzen Stopp in einem nicht wirklich empfehlenswerten Burgerladen, dessen Namen ich bereits wieder verdrängt habe, ging es weiter zu Night Fever in der herrlich von außen beleuchteten Iglesia del Carmen mitten in Panama City, einer der Hauptkirchen. Die deutschen Initiatoren hatten das seit 2005 ja bei uns sehr erfolgreiche Anbetungskonzept auch hier vortrefflich umgesetzt. Wir betraten eine ganz dunkle, nur von Kerzenlicht erleuchtete Kirche mit kaum einer freien Sitzgelegenheit. Im Dunkeln hören konnte man es nicht, aber im Dunkeln konnte man schemenhaft erkennen, wie viele hunderte Leute dort in den Bänken und darüber hinaus in Stille verweilten. In mehreren Sprachen konnte man vorne einen Bibelspruch ziehen, wie das bei Night Fever üblich ist. Auch die musikalische Gestaltung war mehrsprachig und gerade durch ihre dezente Art besonders eindrucksvoll. Kein Brimborium, keine große Action, kein Feuerwerk, das entzündet wurde, sondern einfach nur die Eucharistie in der Mitte und junge Menschen versammelt um die Gegenwart des Herrn. Und so wie ich das den Eindruck hatte, wirklich glücklich dabei. Eher unwillig mussten wir gegen 22 Uhr die Kirche wieder verlassen, um den Vorgaben der Wallfahrtsleitung in Sachen rechtzeitiger Rückkehr einigermaßen Genüge zu leisten. An vielen Orten in Panama City gab es Möglichkeiten zur stillen oder aber auch zur gestalteten Anbetung. Das war auffällig, dass es dort viele Möglichkeiten gab und damit auch ein Akzent gesetzt wurde. Nicht zuletzt auch die Kirche, in der ich dann auf Weihbischof Wörner von Augsburg und Pfarrer Erich Maria Fink stieß, die auch von Radio Horeb in diesen Zeiten dort in besonderer Weise mit den Jugendlichen begleitet worden sind. Neben dem großen Beichtareal mit zahlreichen aufgestellten Plastikbeichtstühlen befand sich nicht nur eine große Markthalle, in der sich zahlreiche Orden und Gemeinschaften den jungen Menschen auf der Suche nach ihrer Berufung vorstellten, sondern ebenso das große Anbetungszelt, das sich nie wirklich leerte. Mitten im Trubel gab es also ausreichend Möglichkeiten, zur Stille zu kommen und das Erlebte zu verarbeiten, vor dem Herrn zu bringen. Das war dringend notwendig, weil man doch von morgens bis abends schon mitgerissen wurde von all den Eindrücken, die auf einen hereinprasselten. Und insofern ist ganz, ganz wichtig war, dass man immer mal innehielt zwischendurch und für sich ein wenig in die Besinnung kam, um überhaupt das, was man gehört hat, die Menschen, denen man begegnet ist, das Ganze für sich selbst zu verarbeiten, einzuordnen und vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung zu treffen. Wie immer bei einem Weltjugendtag fanden an mehreren Vormittagen Katechesen der deutschen Bischöfe, mehrerer deutscher Bischöfe, an verschiedenen Orten statt. Dass die katechetischen Inhalte einiger der bei uns eingeteilten Bischöfe weniger Tiefgang und spirituellen Gehalt besaßen als die Katechesen einiger Jugendseelsorger unseres Erzbistums und anderer Bistümer, hat mich letzten Endes auf die Zukunftsbetrachtung sehr hoffnungsvoll und sehr froh gestimmt. Die Stunden des Beichtehörens sind für einen Seelsorger bei so einem Treffen immer natürlich auch Sternstunden priesterlichen Lebens, gerade auch, wenn es um junge Menschen geht. Manche Tränen fließen, manche Erkenntnis über das eigene Leben sickert langsam durch, manche lebenswichtigen Fragen werden erörtert. Gerade die Frage der persönlichen Berufung spielt bei einem Weltjugendtag immer eine wesentliche Rolle. Dieses Mal nicht zuletzt auch besonders geprägt durch das marianische Motto: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, was in diesen Wochen sehr, sehr präsent war, nicht nur indem man diese Worte in dem Mottolied immer auf Spanisch gesungen hat, sondern auch indem viele der Katechesen, der Predigten und der Impulse auf dieses Wort der Mutter Gottes hingeführt wurden oder davon ausgingen. So mancher hat sich in diesen Tagen Gedanken gemacht, ob der Herr ihm oder ihr eine geistliche Berufung schenkt. Gab es doch auch ausreichend Priester und Ordensleute, auf die man treffen und mit denen man sich austauschen konnte, so wie das im normalen Alltag bei uns sicherlich nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist. Und so kommt auch von den Jugendlichen früher oder später die Frage nach der eigenen Berufungsgeschichte. Warum geht man gerade diesen Weg und gerade in der heutigen Zeit? Wie ist man auf die Idee gekommen und wie geht es einem dabei und was denkt man darüber? Beim Weltjugendtag erleben junge Menschen Personen mit geistlicher Berufung, die Freude haben an ihrem Dienst und das auch ausstrahlen. Bei manchen diözesanen Konferenzen kommt das nicht immer so offensichtlich zum Vorschein. Auch im Alltag mancher Pfarrei herrschen oft andere Stimmungen vor. Ich habe mit Jugendlichen sprechen dürfen, die ermutigt von den Tagen in Panama zu Hause endlich den nächsten Schritt ihres Berufungsweges vollziehen wollen, die diesen letzten Anstoß, diesen letzten Impuls benötigten, um dann mutig nach vorne gehen zu können, die auch gerade in Kontakt gekommen sind mit anderen jungen Menschen, die ähnliche Fragen bewegen und die ähnliche Fragestellungen und damit verbundene Ängste, Zweifel, Sorgen haben. Und dieser Austausch und mit denen in einen Austausch gelangen konnten. Es ist hochgradig beglückend zu sehen, wie so ein Fest des Glaubens junge Menschen ganz konkret ermutigen kann, dem Ruf Gottes zu folgen, auch gegen so manche Widerstände, die es natürlich an vielen Stellen gibt, die sich einem in den Weg stellen. Lange Flugzeiten und sehr lange Busfahrten bieten da wirklich Gelegenheit, immer wieder diese Dinge zu besprechen, anzusprechen und selbst Zeugnis davon geben zu können, wie großartig es sein kann, im Weinberg des Herrn arbeiten zu dürfen, selbst in unserer kirchlich eher komplexen Zeit, in der wir uns bewegen. Für jeden Teilnehmer eines Weltjugendtags ist das abschließende Wochenende mit der Übernachtung im Freien der absolute Höhepunkt dieses kirchlichen Großtreffens. Der Metropark in einem Außenbezirk der Hauptstadt bot dafür ausreichend Fläche. Und so waren es hunderttausende Jugendliche, die sich am Samstagmorgen per gerade frisch eröffneter Metrolinie und dann zu Fuß auf den Weg dorthin machten. Jubel, Trubel, Heiterkeit, das beschreibt die Stimmung auf dem riesigen Gelände eigentlich ganz gut. Jeder suchte seinen Platz dort, wo er die nächsten 24 Stunden verbringen wollte. Die ganze Nacht über wurde es nicht wirklich ruhig. Es wurde gesungen und getanzt. Einige versuchten auch ein Auge zuzumachen. Dem Referent dieser Spiritualitätssendung ist das nur sehr bedingt gelungen. Aber schlafen ist bei einem Weltjugendtag sowieso eher drittrangig. Was mir in dankbarer Erinnerung bleiben wird, ist aber weniger die schlaflose Nacht als vielmehr die geistliche Dichte dieser Stunden auf dem Feld. Und deswegen möchte ich da natürlich ein bisschen näher und ausführlicher darauf eingehen. Wir haben es am Anfang schon gesagt, die Vigilfeier mit dem Heiligen Vater am Samstagabend ist immer ein Höhepunkt oder der Höhepunkt des ganzen Weltjugendtages. Und diese Vigilfeier war tatsächlich atemberaubend, insofern sich nach der Ankündigung, dass jetzt das Allerheiligste ausgesetzt wird, eine tiefe Stille über das gesamte Areal breitete, sich beinahe alle Richtung Bühne niederknieten und anbetend verharrten. Eine halbe Stunde vorher ging es noch zu wie im Bienenstock oder wie auf dem Gelände eines Musikfestivals. Jetzt verharrten schlagartig alle in Andacht und lauschten den mehrsprachigen Gebetsimpulsen und den beeindruckenden Gesängen, die die Anbetung begleiteten. 45 Minuten lang dauerte dieses stille Verweilen vor dem Herrn. Das Dröhnen der Drohne, die aus der Luft das Ganze filmte, und das ein oder andere Babygeschrei waren die einzigen hörbaren Geräusche. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich an diese fantastischen Minuten zurückdenke, die ich in meinen doch mittlerweile auch schon 14 Priesterjahren so noch nicht, in dieser Intensität noch nicht erlebt habe. Ich habe mich damals an diesem Samstagabend im Metropark entschlossen, mir die Kirche und die Jugend in der Kirche nicht mehr schlecht reden zu lassen, die junge Kirche für tot erklären zu lassen. Es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Die jungen katholischen Gläubigen aus aller Herren Länder, sie kennen den Herrn. Sie beugen ihre Knie vor ihm. Sie wissen, wer Mittelpunkt ihres Lebens ist. Und während in unseren Gefilden auch ältere Semester scheinbar immer mehr das Quatschen und Miteinander erzählen während einer Fronleichnamsprozession für sich entdecken, schweigt die Jugend der Welt angesichts der Größe des Herrn, der sich für sie in eine kleine Hostie hineinzwängt. Wer selbst dabei war, lässt sich diese Wahrheit nicht nehmen. Von keiner Studie, von keiner Veröffentlichung, von nichts und niemandem. Und das ist das Wesentliche, die wesentliche Erfahrung für mich persönlich. Und dann schloss sich an die Anbetung ein marianischer Teil an, war doch die Originalstatue aus Fatima vor Ort mit dem Flugzeug extra für den Weltjugendtag eingeflogen. Auch die sich anschließende Verehrung der Mutter Gottes fand weiterhin in großer Andacht statt. Ein gewaltig gesungenes Ave Maria scholl majestätisch über die Lautsprecher auf das ganze Feld. Und erst nach Abschluss der Vigil kehrte wieder weltliche Geschäftigkeit ein. Aber nicht nur. Stundenlang zog die Statue unserer lieben Frau von Fatima über das gesamte Areal, begleitet von immer mehr Jugendlichen, die sich mit oder ohne Fahne oder Banner der völlig ungeordneten Prozession spontan anschlossen, um jeder in seiner Sprache den Rosenkranz zu beten oder in Stille die Gottesmutter zu begleiten bzw. sich von der Gottesmutter begleiten zu lassen. Ich war eher zufällig in diese Prozession hineingeraten und ließ mich von den Massen einfach mittreiben. Eine große geistliche Bewegung, eine Bewegung der Einheit, angeführt von Maria, der Mutter der Kirche. Wenn ich höre, dass die marianische Frömmigkeit nicht mehr zeitgemäß sei, dass junge Leute damit nichts mehr anfangen können, dass das vorbei sei, kann ich nur sagen, nein, das ist eine Lüge. Ich habe das Gegenteil erlebt und erfahren und kann es bezeugen. Wenn es vielleicht bei uns in unseren Ländern tatsächlich schwierig ist, aus den verschiedensten Gründen, so ist doch die Verehrung der Mutter Gottes in der Gesamtweltkirche bei den jungen Leuten etwas Wesentliches und Praktiziertes und Großartiges. Und es ist wichtig, dass wir über den Tellerrand hinausschauen, nicht nur die eigene Pfarrei, das eigene Bistum betrachten, das eigene Land, selbst noch nicht mal den eigenen Kontinent, sondern dass wir in die anderen Kontinente schauen und hier Jugendliche aus Kolumbien, Guatemala, Mexiko, Argentinien, USA erleben, die ganz bewusst aus ganzem Herzen nicht nur den Herrn anbeten, sondern auch die Mutter Gottes verehren. Die Heilige Messe am Sonntagmorgen um 8 Uhr bot den feierlichen und stimmungsvollen Höhepunkt dieses Wochenendes im Metropark. Die Worte des Heiligen Vaters über die Berufung jedes Einzelnen klangen in vielen Teilnehmern erstaunlich lange nach. Überhaupt war es sehr beglückend zu erfahren, wie aufmerksam die Jugendlichen jedes geistliche Wort, jede Katechese, jede Auslegung der Heiligen Schrift verfolgten und das für sie persönlich Wesentliche im Herzen bewahrten. Viele meinen, und damit kommen wir zu dem anfangs bereits genannten Vorwurf, der Weltjugendtag sei nur ein kurzes Event und danach kommen alle begeisterten Hause zurück und es bleibt doch dennoch alles beim Alten. Das können eigentlich nur Menschen behaupten, die noch nie an einem Weltjugendtag teilgenommen haben. Die mannigfaltigen Früchte dieser Tage, und zwar auch die bleibenden Früchte, allein nur nochmal das darauf hinzuweisen, die Früchte von Berufung, die in diesen Tagen gesät worden sind. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich persönlich habe einige dieser Berufungsgeschichten ja auch gehört und durfte die ein bisschen zumindest punktuell begleiten. Allein diese Früchte kennt allein der Herr. Das wenigste davon ist wirklich zählbar oder messbar, lässt sich nicht in eine Statistik fassen. Und das ist doch gut so, denn es ist im tiefsten Sinne der Herr selbst, der in den Herzen wirkt, das, was er will und der sich auch von unseren Vorurteilen, unserer Kritik und unseren menschlichen Eigenschaften davon nicht wirklich abbringen lässt. Und doch war es mir ganz persönlich auch ein Anliegen, dass neben dieser persönlichen geistigen Entwicklung jedes Einzelnen auch die dort gebildete Gemeinschaft der jungen Leute weiterhin gemeinsam einen geistlichen Weg geht, dass sich jeder wieder nach Hause zurückkehrt und selber und alleine vor sich hin den Glauben versucht in die Gegenwart zu bringen und im eigenen Leben dem Raum zu geben. Meine Panama-Teilnehmer haben deswegen in diesem Monat mit zwei neuen Formaten begonnen, die eine geistliche Kontinuität zum Weltjugendtag begründen soll, die den Geist des Weltjugendtags und das, was dort wirklich an Glaube im Herzen entstanden und gesät worden ist, weiterführt. Einmal im Monat treffen sie sich mit anderen Jugendlichen zum gemeinschaftlichen Gebet in unserer 24-7-Kirche in Bröleck und einmal im Monat zur Katechese mit einem Glaubensgespräch begleitet von einem Seelsorger, Das wollen wir jetzt einfach versuchen. Das wollen die jungen Menschen versuchen, um einfach diese gute Erfahrung von Gebet, Anbetung, Katechese, also das, was bei Thésée, was bei Night Fever und was bei den Predigten und Katechesen der verschiedenen Seelsorger entstanden ist, das weiterzuführen und weiterzutragen. Für dieses Engagement bin ich überaus dankbar, damit das Feuer, das in Panama entzündet worden ist, tatsächlich weiterhin brennen möge und dass die Flamme nicht verlischt, sondern dass auch die, die nicht mit waren, davon Kunde erhalten und begreifen, wie großartig es ist, den Glauben zu leben. Ein Glauben, der auf der ganzen Welt gelebt wird, überall ein bisschen anders und doch in einer ganz großen Einheit. Und deswegen bin ich für meine ganz persönlichen Erfahrungen dieses Weltjugendtages, dieses ganz besonderen Weltjugendtages auf der anderen Seite der Welt, dem Herrn sehr, sehr dankbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, danke schön, Pfarrer Heinzen, für Ihre Berichte vom Weltjugendtag in Panama. Ein paar Minuten bleiben uns noch, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung Spiritualität. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch den ein oder anderen von Ihnen gibt, der mit in Panama war und uns erzählen könnte, welche Erfahrungen er oder sie dort gemacht hat. Oder Sie haben mit Jugendlichen gesprochen, haben Jugendliche erlebt, die von Panama zurückkamen und möchten uns erzählen, wie Sie die Früchte dort aus Panama erfahren, erlebt haben. Oder Sie haben einfach Fragen an Pfarrer Heinzen. All das können Sie bei uns loswerden unter 089 517 008 008. Die Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb beschäftigt sich vier Monate danach mit dem Weltjugendtag in Panama, den Erfahrungen und mit der Frage, was bleibt in der Gemeinde? 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung, falls Sie selber persönliche Erfahrungen uns mitteilen möchten. Pfarrer Heinzen, es waren ja die Begegnungen mit Papst Franziskus. Ins Leben gerufen hat den Weltjugendtag, die Weltjugendtage ja der große heilige Papst Johannes Paul II. Ist der denn noch präsent unter den Jugendlichen heute?
Naja, es ist ja schon ein bisschen was her tatsächlich. Also die jüngeren Teilnehmer haben ihn ja teilweise auch schon selber gar nicht mehr erlebt oder können sich da nicht richtig dran erinnern. Umso mehr ist er aber auch da schon sehr präsent und bleibt es auch. Wie überhaupt viele Heilige, das ist da auch ganz wesentlich gewesen, dass die Verehrung der Heiligen, das Vorbild der Heiligen, gerade auch auf diesem Weg der Berufung, ja, und der Berufungsgeschichte etwas ist, was diese Tage auch thematisch und inhaltlich immer wieder geprägt hat. Also ich kann mich erinnern, dass wir in Puerto Aguales, es gibt ja diese Patrone des Weltjugendtags, die also überall hingen und wo ich selber ehrlich gesagt beim ersten Mal mit den Jugendlichen gemeinsam bei dem einen oder anderen mal raten musste, wer es denn jetzt genau ist. Also Johannes Paul habe ich erkannt natürlich und manche andere auch, aber bei einigen, die vielleicht auch gerade in Lateinamerika einen sehr hohen Status haben, ich meine, Oscar Romero war auch ganz wichtig natürlich, der gerade ja im Oktober besonders in Rom bedacht worden ist. Also die waren auch sehr präsent und da hat man sich auch mit der ein oder anderen heiligen Biografie auseinandersetzen können und mit Johannes Paul natürlich in besonderer Weise, dessen Testament ja nun wirklich auch jetzt von Papst Franziskus fortgeführt wird. Ich denke, es ist wichtig und gut, dass der Papst kommt. Das war auch für die Einheimischen natürlich, ja, der Papst, der aus Europa kommt, der in ihrem kleinen Land in Panama ist, was ja nun wirklich ganz, ganz selten vorkommt. Und ich habe noch vor Augen, wie die Gastmutter in Panama City sich wirklich weinend vor Freude vor mir stand, dass sie heute den Papst live gesehen hatte und wie gerührt und wie betroffen die Leute davon waren, dass er persönlich da war, während wir Europäer natürlich sagen, gut, Wir fahren nach Rom und dann sehen wir ihn und das ist für uns gar nicht so weit. Ich habe erkannt, dass das für diese Menschen auch nochmal eine ganz besondere, für ihr ganzes Leben einmalige geistliche und kirchliche Erfahrung war. Und die haben uns mit ihrer Begeisterung, ihrem Enthusiasmus und ihrer Freude darüber, dass sie das erleben dürfen, auch wirklich angesteckt. Und ich glaube, das hat uns emotional auch wirklich alle sehr mitgenommen. Und da hat, glaube ich, der heilige Johannes Paul II. Auch seinen Anteil daran, dass sowas wie Weltjugendtag wirklich auf der ganzen Welt ist. Jetzt dann in 3 Jahren wieder in Lissabon in Portugal, dass auch die ganze Welt daran Anteil nehmen kann und man einfach auch die Weltkirche auf so fantastische Weise erleben kann.
Ja, Lissabon ist dann für uns natürlich wieder auch näher dran und dadurch wahrscheinlich werden da auch die Zahlen aus Europa deutlich steigen. Obwohl, ja, jetzt, es wäre schön, jetzt von Ihnen gehört zu haben, Pfarrer Heinz, man hat sich oft gefragt, so ein kleines Land, Panama, mit dieser riesen Menschenmenge umgehen und so. Das war natürlich auch eine logistische große Herausforderung. Aber man hat doch gehört, dass sich das gelohnt hat, auch mal weiter wegzugehen, auch mal ein bisschen in abgelegenere Gebiete, weil das für die Menschen dort einfach ganz wichtig ist. Und außerdem haben wir ja gehört, es ist ein wunderschönes Land und alle, die dort waren, haben da sehr, sehr viel von mitgenommen. Dankeschön, Pfarrer Heinzen, dass Sie uns erzählt haben von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen, aber auch den Erfahrungen aus der Perspektive eines begleitenden Priesters, der unterwegs ist mit Jugendlichen zum Weltjugendtag. Dankeschön dafür. Genau, der nächste Weltjugendtag 2022 in Lissabon ist näher dran. Vielleicht haben manche Lust bekommen, da schon mal hinzuschauen und sich zu überlegen, wäre das was für uns. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Sendung können Sie wie immer nachhören im Internet unter www.horeb.org, in der Mediathek, im Podcast bei Radio Horeb unter der Sendereihe Spiritualität. Und Pfarrer Heinzen, entlassen wir nicht, ohne ihn noch vorher um seinen priesterlichen Segen zu bitten.
Der Herr sei mit euch. Segne und behüte, segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Und ein Auf Wiederhören auch von Gabi Fröhlich.